hören. Man kann einfach nur sagen, wie sind wir doch verwöhnte Kinder Gottes, nicht wahr? Gott schenkt uns so viele gute Dinge. So viele Schönheiten dürfen wir erleben. Wir können uns freuen, wir können einfach mutig in unser Leben hineingehen. Als ich vorhin das Lied gehört habe, vielen Dank auch dem kleinen zusammengestellten Chor, die sich immer wieder ja auch vorbereiten, Sonntag für Sonntag, immer unterschiedliche Geschwister aus der Gemeinde, danke euch. Möge Gott euch segnen für diesen Dienst. Vorhin klang das Lied, mag sein, du kannst es nicht verstehen. Und dennoch, oder trotzdem ist es wahr. Ja, manche Dinge können wir nicht verstehen im Leben, manches ist uns nicht gleich schlüssig. Aus irgendeinem Grund hat Gott mich bewegt, über ein Thema heute Morgen zu predigen. Und das Thema heißt, und Gott weiß die Gründe, Gott kennt auch jeden, der zuhört. Das Thema heißt, vom Liebling zum Sklaven und doch im Willen Gottes. Also, unser Leben gleicht oft einer Achterbahn. Nun, ich verstehe das, wenn das in dem Europapark ist. Oder hier im Potspark, glaube ich, in Porta oder so, gibt es da so, ich meine, so heißt der. Und man hat sich darauf vorbereitet, man geht, setzt sich in die Achterbahn, dann mag es für Kinder sogar schön sein, ab einem bestimmten Alter mag man es vielleicht nicht. Aber wie ist es im natürlichen Leben? Glückliche Momente voller Zufriedenheit erleben wir Menschen oft, dann Talfahrten und Trauer, Schmerz und Enttäuschung, beides liegt so nah beieinander, nicht wahr? Kennen wir das? Ich denke, ja, das kennen wir. Jüngere Leute würden vielleicht sagen, ja, das ist mir noch nicht ganz geläufig, aber je älter wir werden, desto mehr wir erfahren im Leben, werden wir dem zustimmen können. Die Bibel berichtet uns auch von Menschen, die das erlebten und doch hielten sie an ihren Glaubensüberzeugungen fest. Sie erlebten auch Achterbahnfahrten. Die Bibel berichtet uns von einem Liebling, der zum Sklaven wurde, und wohl die menschlich traurigste Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung offenbarte. Traurig im Sinne viel Entbehrung, viel Schmerz in dieser doch liebevollen Beziehung zueinander. Aber die Bibel berichtet uns auch von Frauen, die als Flüchtlinge, als verloren oder alles verloren haben, verwitwet wurden, alleinstehend, und sie hielten aber an dem fest, von dem sie überzeugt waren und an den Glauben, und zwar an den lebendigen Gott. Die Bibel berichtet uns darüber. So haben wir für heute wichtige Lehrinhalte in der Bibel, die uns auf unsere Zeiten vorbereiten sollen. Und ich denke, wenn wir die Vergangenheit ein bisschen so betrachten, Dinge, die jetzt stattfinden in der Welt, dann müssen wir wissen, es kann nicht immer so bleiben, wie es war. Ich weiß nicht, wie nah bereits eine Christenverfolgung auch im Westen vor uns steht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie stark die Bedrängnisse für die Gemeinde Jesu noch sein werden. Aber eins weiß ich, wenn wir eins aus der direkten Vergangenheit lernen müssen, dann, dass nichts so bleibt, wie es war. Und mein Ziel ist nicht, irgendwelche Schreckensszenarien heute aufmalen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, uns mitnehmen in hoffnungsvolle Lebensbilder der Heiligen Schrift. Das wollen wir heute lernen, und dennoch auf Gott zu vertrauen und auf Jesus zu blicken, ganz gleich in welcher Zeit wir hineingehen, ganz gleich, was uns erwartet. Wir wollen also lernen. Ich bin dankbar, wie der Herr das führt. Psalm 117, wir haben das bereits gelernt. Gott ist treu. Ganz gleich, was also in unserem Leben und auf der Achterbahn unseres Lebens passieren müsste oder wird, wollen wir daran festhalten, Gott ist treu. In 1. Mose 37, 1 bis 5 lesen wir von dieser wunderbaren Geschichte, die dort beginnt, und zwar von Josef, und von ihm wollen wir ein Stück weit lernen, und jetzt verstehen wir auch die Überschrift vom Liebling zum Sklaven und trotzdem im Willen Gottes. Und ich lese nur einige Verse, wir können uns nicht die ganze Geschichte dieses Menschen heute lesen. Da müssten wir kapitelweise studieren heute. Und das ist aber nicht die Dauer einer Predigt. In also 1. Mose Kapitel 37 lesen wir von Josef. Josef aber wohnte in dem Lande, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef berichtete vor ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Also er war stets bei seinem Vater und erzählte auch einige Dinge und vielleicht fanden das auch nicht immer alle gut. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen, also eine ganz tolle Kleidung. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und so könnten wir die Geschichte weiterlesen. Wir würden von einem Mann lesen, dessen Leben geprägt war von Höhen und Tiefen. Josef war der Liebling seines Vaters, zum Leidwesen seiner Brüder. Er hatte es etwas besser als die meisten, so würden wir heute sagen. Er wusste mehr und er wurde mehr beachtet und genoss mehr Aufmerksamkeit. Gott vertraute ihm eine Botschaft an durch einen Traum, das war besonders. Das hatten seine Brüder nicht, aber Gott hatte es bei Josef zugelassen. Er bildete ihn bereits zu etwas Besonderem heran. Wenn er was brauchte, also Josef, musste er es nur seinem Vater sagen. Und schon hatte er das bekommen. So stelle ich mir das vor, wenn er der Liebling war. Eine besondere Stellung beim Stammesführer brachte ihm Vorteile und vielleicht verwöhnte es ihn auch richtig heftig. Und niemals würden wir das als Vorbild nehmen in einer Erziehung, dass wir sagen würden, liebe Väter, bevorzugt einen der Kinder. Nein, das würden wir nicht tun. Gott hat diese Entwicklung gesehen, Gott hat Josef gesehen und es beginnt eine Talfahrt im Leben dieses Mannes. Aber kurz nochmal zurück, wie stellen wir uns so ein Leben denn bei uns vor? Nun, ist das nicht genau das, was wir als Christen von unserem Vater im Himmel auch kennen? Behandelt Gott uns nicht als Lieblinge, wenn wir seine Kinder sind? Jeden von uns. Wir hören von Zeugnissen, die erzählt worden sind. Wir sind bewahrt worden. Im Urlaub hat Gott uns das geschenkt. Und immer wieder hören wir das. Könnte das nicht auch unsere Beschreibung des Lebens sein, aber auch als Nichtchristen? Das möchte ich hier an der Stelle auch betonen. Haben die Menschen es hier in diesem Lande sehr, sehr gut? Wir werden verwöhnt. Und viele Dinge sind gut um uns herum. Was meine ich damit? Dass es uns hier in diesem Land gut geht. Ich habe ein wenig recherchiert und es gibt ja die Seite Statista.com, also eine Statistikseite im Internet, die berichtet uns über viele unterschiedliche wichtige Dinge im Leben. Und da habe ich herausgefunden, das Durchschnittseinkommen eines ledigen Deutschen ohne Kinder liegt bei ca. 24.539 Euro. Also das ist ein Mittelwert, netto im Jahr. Das bedeutet also, dass ein durchschnittlicher Mensch ledig ohne Kinder 2045 Euro netto im Monat in diesem Land zur Verfügung hat. Das ist ein Durchschnittswert, verstehe ich. Viele haben deutlich mehr und viele haben etwas weniger. Aber der Durchschnittswert ist so. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wir sind doch verwöhnt in diesem Land, das geht uns doch wirklich gut. Das Durchschnittsalter der Menschen hier im Lande liegt zurzeit bei Männern 78,9 Jahre, also fast 80, und bei Frauen 83,6 Jahre. Langes Leben mit sehr viel Geld, Monat für Monat. Sind wir nicht verwöhnt? Geht es uns nicht gut? Ja, aber natürlich geht es uns gut. Eine interessante Sache habe ich herausgefunden, ebenfalls auf dieser Seite, und ich werde das gleich auch abschließen. Der Umsatz in der Fleisch- und Schlachtindustrie belief sich im Jahr 2019 auf, und jetzt müssen wir aufpassen, auf 32 Milliarden 319 Millionen 419.000 Euro. Also 32,32 Milliarden Euro. Wir haben gut gegessen, oder? Wir haben gut geschlachtet, gegessen, wir haben uns an nichts fehlen lassen in diesem Land. Geht es uns nicht gut? Ja, ja, es geht uns gut. Als Josef auf dem Höhepunkt seines Lebens war, dachte er nicht an Hunger, an Angst oder Sklaverei. Auch wir denken nicht darüber nach. Es geht uns gut und wir machen uns nicht Gedanken, wie kann es morgen sein? Er dachte nicht daran, dass er eines Tages nicht über seine Zeit bestimmen wird. Er dachte auch nicht daran, dass er eines Tages nur das tun wird, was andere wollen. Josef dachte nicht daran, als er auf dem Höhepunkt seines Lebens war. Er dachte auch nicht daran, dass er eines Tages von all dem entfernt sein wird, was ihm lieb und heilig war in seinem Leben. Auch das konnte er sich gar nicht vorstellen in den Augenblicken, wo es ihm gut ging. Er dachte nicht daran, dass ihm die Gemeinschaft mit seinen Geschwistern nicht gewährt wird. Haben wir noch vor anderthalb, zwei Jahren daran gedacht, dass wir in der Gemeinde nicht ganz natürlich Gemeinschaft haben dürfen? Keiner von uns hat daran gedacht. Kurze Zeit später verändert sich so vieles in der Gemeinde Jesu Christi. Und so ist das Leben. Heute so und morgen kann es anders sein. Ein Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist, eine geschützte Umgebung hat kein Gewohnheitsrecht. Auch deine geschützte Umgebung in deinem Leben hat kein Gewohnheitsrecht. Wenn es also Josef passiert ist, dann kann uns das auch passieren, oder? Ja, aber natürlich. Ich stelle uns mal noch eine Person kurz vor, nämlich die Ruth. Ruth, eine Frau aus der Bibel, dort wird ein ganzes Buch dieser Frau gewidmet, heißt Freundin und Gefährtin. Dazu können wir übrigens eine gute Aufgabe für die kommende Woche, das Buch Ruth mal komplett durchzulesen, genauso wie auch die Geschichte Josefs ab 1. Mose 37 bis zum Schluss des ersten Buches Mose. Nicht? Kennen wir ihre Lebensgeschichte von Ruth? Kennen wir diese Frau? Ich meine, viel zu wenig wird über die Maxime ihres Lebens, also die Einstellungen, gepredigt. Im Moab geboren, eine moabitische junge Frau voller Lebensenergie, heiratet einen ausländischen, halbweisen, jungen, hübschen Juden. Ja, sie heiratet einen jungen Mann, der so als Ausländer, als Aussiedler ins Land gekommen ist, nicht? Und so, genau, sie hat das getan. Sie nahm, oder sein Name von diesem jungen Mann, den sie heiratet, war wahrscheinlich Kilion. Man nimmt es an, dass es der jüngere der beiden Brüder war, von den zwei Kindern Naemis. Der Name bedeutet Kränklichkeit und Verschmachten. Nun, wenn man ihn gerufen hat, Kränklichkeit und Verschmachten, so würde man sagen, nicht? Naemi hat ihn immer, Kränklichkeit, kommst du mal bitte her? Diesen jungen Mann heiratet Ruth. Was war da Besonderes dran? Aber sie hat ihr Herz ihm verschenkt. Ihre Schwiegermutter war bereits verwitwet. Natürlich konnte sie ihr nicht viel bieten. Sie lernte offensichtlich Gott kennen, glaubte an den lebendigen Schöpfer, unseren Herrn. Und da hat bestimmt Naemi oder Naomi und ihr Mann viel für getan. Längere Zeit, 10 Jahre, geht soweit alles gut im Leben von Ruth. Leider hat das Paar keine Kinder. Und warum das im Plan Gottes so war, sehen wir aus dem Leben dieser Frau sehr genau. Wir können es später sehen, warum Gott ihr keine Kinder in der ersten Ehe gegeben hat. Auf einmal der Zusammenbruch ihres Glücks. In der Familie kommt Trauer auf, der Schwager stirbt, also der älteste Bruder von dem Kilion, aber das reicht noch nicht, der eigene Mann stirbt bald darauf ebenfalls. Und so bleiben 3 Frauen, 3 Witwen ganz allein auf sich gelassen zurück. Keine Sicherheit, keine Bleibe, die älter gewordene Schwiegermutter, dazu noch eine Aussiedlerin oder Ausländerin, wie man es nimmt, nicht? Sie wohnten ja im Lande Moab. So würde, wie heute ja sagen, nicht eine Fremde. Eine offene Beute für anstandslose Bürger, oder? Natürlich eine offene Beute. 3 Frauen, ganz allein, keiner passt auf sie auf. Eine Beute für die ruchlose Gesellschaft der Moabiter. Wissen wir, wer die Moabiter waren? Ich erzähle uns das kurz. Die Bibelleser unter uns kennen das. Moab bedeutet vom Vater. Und das war durch Blutschande von Lot gezeugter Sohn. Die Töchter haben durch Blutschande Kinder zeugen lassen von ihrem Vater. Und das sind die Stamme, das waren die Nachfolger. Ruchlosigkeit, Gesetzlosigkeit war Tagesablauf bei denen. Ich will dort gar nicht weiter eingehen. Von ihm stammen ebenfalls diese Moabiter ab. Und ihr Siedlungsgebiet war das heutige Mitteljordanien. Also eine geschützte Umgebung kennt kein Gewohnheitsrecht, so war es ja auch bei Ruth. Ja, auch Ruth musste das kennenlernen, auch Naemi musste das kennenlernen. Auch Frauen in der Bibel waren Helden und werden uns als Beispiele genannt. Die Bibel kennt schwere Schicksale und will, dass wir daraus lernen. Gott lässt nicht immer alles so ablaufen, was wir gut finden. Manche Dinge finden wir nicht gut, aber Gott lässt sie stattfinden. Was Ruth dann macht, übersteigt fast alles, was wir heute erwarten würden. Sie lässt ihr Zuhause. Ruth zieht in die Wanderung mit ihrer Schwiegermutter mit, geht in für sie fremdes Land, verpflichtet sich, ihr Leben für ihre Schwiegermutter zu leben, sie verpflegen, für sie da zu sein. Eine Witwe dient der anderen, ohne Rücksicht auf Verlust ihrer Heimat. Ist das nicht vorbildhaft? Erst war alles da und dann wurde alles losgelassen. Was hier passiert, ist vorbildhaft und verdient eine eigene Predigt. Nun haben wir heute nicht die Zeit dafür. Aber ich lese uns mal nur ein paar Verse aus Ruth Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Wir können es einblenden für die, die das mitverfolgen. Ruth Kapitel 2, Verse 11 und 12. Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir wird voller Lohn zuteil von dem Herrn, den Gott Israel, zu dem du gekommen bist, zum Zukunft oder um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Ja, Ruth hat Zuflucht gesucht. Sie hat Gott kennengelernt, hat alles verlassen und Boas hat bereits gesehen, wie viel Gott ihr dafür schenken wird. Also eine geschützte Umgebung kennt kein Gewohnheitsrecht, aber der Herr vergilt oder gibt uns viel mehr zurück für unsere Taten. Ich komme zum weiteren Punkt, zum zweiten. Veränderungen im Leben sind von Gott kalkuliert. Wir wollen nun zurück zu Josef sehen. Josef war zu keinem Zeitpunkt seines Lebens aus dem Plan Gottes gefallen. Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Zu keinem Augenblick des Lebens von ihm ist er nicht im Plan Gottes drinne gewesen. Als seine Brüder ihn verhasst und verärgert in die Grube werfen, war er im Plan Gottes. Das war vorgesehen. Als die Ismaeliten ihn für ein paar Euros, würden wir heute sagen, wie einen Hund abkauften, war er im Plan Gottes integriert. Das war von Gott so kalkuliert. Als er als Sklave bei Potiphar die Drecksarbeiten getan hat, war er im Plan Gottes. Denn er war dort nicht sofort der Chef unter den Sklaven. Er musste sich erst beweisen. Er musste erst die Treue leben. Als er seine Prüfungen bestehen musste und ihm ein zweifelhaftes und unmoralisches Angebot gemacht wurde von der Frau des Potiphars, war er im Plan Gottes. Gott hat diese Prüfung zugelassen. Gott wusste, was ihm passiert oder was ihm zustößt. Genau. Und ja, als er im Gefängnis landete, für die wohl sehr gute Tat, er hat ja nichts verbrochen, als er aber im Gefängnis landete, als ehrenhafter Knecht, der nichts Verkehrtes getan hat, war er immer noch im Plan Gottes. Und das dürfen wir niemals vergessen, ganz gleich, was uns auch der Gemeinde Jesu passieren wird in der Zukunft. Das dürfen wir niemals vergessen. Veränderungen im Leben sind von Gott kalkuliert. Was sind deine Veränderungen deines Lebens? Ich kenne sie nicht, ich weiß es nicht. Plötzliche Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verlust eines lieben Menschen, es kann vieles sein in deinem Leben. Bist du kein Liebling der Gesellschaft mehr? Mögen dich deine Arbeitskollegen auf einmal nicht, weil du dich als Christ geoutet hast? Mögen dich deine Familie nicht, weil du klar dich zu Jesus bekennst? Vielleicht fühlst du dich als Außenseiter, weil du zu bestimmten Dingen einfach keine Angst entwickelst und sagst, ich habe keine Angst, auch um die Dinge, die um mich passieren. Ich rede nicht von den Notwendigkeiten, die hier von der Regierung auferlegt werden wollen. Nein, aber ganz gleich, was uns bewegt. Sind die gewohnten Gottesdienste nicht mehr möglich? Und ja, so ist es. Das, was wir gewohnt waren, ist in der Art und Weise fast gar nicht mehr umsetzbar. Kein gewohnter Dienst in der Gemeinde vielleicht. Vielleicht empfindest du dich irgendwo unnütze. Du findest nicht deinen Platz, dein Stuhl fehlt dir jetzt in der Gemeinde. Du denkst, was soll ich hier machen? Bis jetzt habe ich mich irgendwie eingesetzt, auf einmal ist alles zerbrochen. Was ist es in deinem und in meinem Leben? Veränderungen im Leben sind von Gott kalkuliert. Unsere Veränderungen sind immer im Plan Gottes einbegriffen, immer. Und das dürfen wir festhalten als Kinder Gottes. Die Veränderung deines Lebens, die kennt Gott bereits. Keine Veränderung in deinem und in meinem Leben können uns aus dem Plan Gottes streichen. Keine Veränderung wird das schaffen. Du und ich sind ein Teil der Architektur des Schöpfers. Gott hat die Architektur unseres und deines und meines Lebens so wunderbar gezeichnet. Das ganze Gebäude ist bereits fertig. Wie war es denn bei Ruth? Denn ihr Leben interessiert uns ja heute auch ein bisschen. Sie hatte offensichtlich Hunger und musste als Dienerin, als Sklavin am Rand des Feldes von Boas die Ernte nachlesen. Hat sie sich das so vorgestellt, als sie Moab verlassen hat, ihre Familie, wo es genug zu essen gab? Nein, bestimmt nicht. Sie war jetzt die Ausländerin. Jetzt war sie an der Reihe. Bis jetzt genoss sie so das Zuhause, alles war ihr bekannt, die Sprache und so weiter. Auf einmal war sie die Ausländerin. War es das, was sie sich erhofft hatte? Von dem fremden, weiten Land, von der wunderschönen Stadt Bethlehem? Naomi hat ihr vielleicht gesagt, wir hatten dort ein gutes Haus, das wird bestimmt alles gut, komm. Und auf einmal war sie da. Und was muss sie machen? Als Dienerin, als Sklavin, am Rand des Feldes laufen und die Ehren aufsammeln? War es das, was sie wollte? Diese Dinge, die wir erleben werden, sind manchmal anders, als wir uns sie vorstellen. Nein, sie hat sich das so nicht vorgestellt, aber es war im Plan Gottes kalkuliert. Denn das war die notwendige Vorbereitung auf etwas Besseres und Höheres und Schöneres, was sie sich in ihren kühlsten Träumen hätte nie vorstellen können. Und deswegen empfehle ich das Buch Ruth zu lesen. Es war eine Vorbereitung für sie. Viele Dinge deines und meines Lebens sind Vorbereitungen. Viele Dinge. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Punkt. Mein Lebensumstand ändert nichts an der Zielsetzung Gottes. Ich finde das wunderbar. Der Umstand deines Lebens wird nichts an der Zielsetzung Gottes mit deinem Leben ändern. Gar nichts. Weil Gott mit deinem Leben etwas Besonderes vorhat. Schauen wir mal, weil Gott mit dem Leben Josefs einen Plan hatte und die Architektur über dem Lebensgebäude Josefs fertig war, konnte kein Umstand in seinem Leben dieses Ziel verändern. Nichts. Natürlich gab es Zeiten, in denen Josef an dem Rand der Verzweiflung gewesen sein musste. Das stelle ich mir so vor. Wie sollte ich gegen meinen Gott sündigen, war ein Satz Josefs, den er in einer seiner schwersten Minute seines Lebens gesprochen hatte. In diesen Augenblicken hat er sich an Gott erinnert. Und so stelle ich mir das vor. Das war die einzige letzte Hoffnung, an die er sich geklammert hat. In diesen Augenblicken, wo alles zerbrach in seinem Leben. Als es ihm schwerfiel zu sehen, was Gott wollte oder mit seinem Leben wollte, erinnerte er sich an seine Existenz und es reichte ihm. Josef erinnerte sich, Gott ist da. Und in diesem Augenblick hatte es für Josef ausgereicht. Was sind die Augenblicke in deinem Leben, wo du dich nur noch an Gott erinnern wirst? Wenn sie noch nicht da waren, dann werden sie kommen. Sie werden kommen. Als Josef nichts zu hoffen hatte, sprach Josef zu einem Mundschenk, dem er einen Traum deutete, und es scheint so, als wenn er sich noch so an die letzte Hoffnung klammerte und sagte zu einem Menschen, er sagte, hör zu, wenn du jetzt zum Pharao zurückgehst, denk doch bitte an mich, wenn es dir wieder gut geht. Bitte, vergiss mich doch nicht. Es scheint so, dass Josef fast ihm alles zerbrochen ist. Er fängt sich an Menschen zu klammern. Er sagt, bitte, 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 leg doch ein Wörtchen bei Pharao. Ich habe doch nichts getan. Und in diesem Augenblick, wo es scheint, dass fast alles zerbrochen ist, fängt Gott an, seinen Plan zu vollziehen. Josef hatte nur versucht, die Situation zu verstehen. Aber er hatte nicht an der dahinter stehenden Hand Gottes gezweifelt und nicht an seinem Ziel mit ihm. Wir lesen das zumindest nirgendwo. Ja, er versuchte es vielleicht zu verstehen. Er hat gehadert, vielleicht. Aber wir lesen es nirgendwo, dass er an der Macht und an der Stärke Gottes gezweifelt hat. Stellen wir uns bitte mal eine Baustelle vor. Wir haben heute schon gehört, wir werden jetzt einige Baustellengeschichten hören. Und wir sind auch als Gemeinde oft ja unterwegs und wollen was bauen. Bauverzögerungen sind normal. Aber dadurch ändert der Architekt in der Regel doch nicht seinen Plan, oder? Wir können Michi fragen. Natürlich ändert der Architekt hoffentlich nicht seinen Plan, wenn es eine Bauverzögerung gibt, oder? Wenn ich ein Haus bauen lasse, dann wird der Architekt doch nicht wegen fehlender Baustoffe eine Hundehütte draus machen. Ich hoffe nicht. Ja, oh, wir haben keinen Baustoff, Holz ist nicht da, okay, wozu reicht das? Das reicht für so eine kleine Gartenlaube. Das reicht doch. Da würden wir nie auf diese Idee kommen. Kein Architekt dieser Welt würde das zulassen. Und meinen wir, Gott würde das mit unserem Plan und mit der Architektur deines und meines Lebens denn anders machen? Nein, er will es noch besser machen. Niemals wird er die Architektur deines Lebens ändern, wenn es ein Umstand in deinem Leben da ist, der uns zur Verzweiflung bringt. Wenn ich ein Lied nicht gleich gut singen kann, das können wir unsere Dirigente fragen, dann geht doch die Gruppe hoffentlich nicht nach Hause und sagt, wir haben es nicht geschafft. Nein, wir üben. Dann üben sie weiter. Dann versuchen sie, alles dran zu legen, dass es wird. Wenn wir mit der Gemeinde in eine Zeit hineingehen, in der wir einige Sachen vielleicht bald nicht verstehen werden und vielleicht sogar stärker bedrängt werden wie bis jetzt, dann wollen wir doch nicht an der Zielsetzung Gottes mit seiner Gemeinde zweifeln, oder? Bitte nicht, niemals. Ganz gleich, was uns als Gemeinde noch erwartet, ganz gleich, was dir in deinem Leben noch erwartet, was du vielleicht noch erleben musst, bitte, lasst uns immer dran zurückdenken. Wir dürfen niemals an der Existenz und an dem Plan Gottes mit deinem und meinem Leben zweifeln. Das war Josef, was Josef erlebt hatte, was Ruth erleben musste, was viele Männer und Frauen aus der Bibel, aber auch heute erleben, ändert nichts an der Zielsetzung Gottes mit deinem und mit meinem Leben. Unser Lebensumstand ändert nichts an der Zielsetzung Gottes. Bitte lasst uns das mitnehmen. Denken wir doch an Corrie ten Boom. Viele kennen die Geschichte dieser tapferen und mutigen Schwester im Herrn. Sie hat vieles erlebt. Eine Geschichte steht mir immer wieder vor Augen, die sie beschrieben hat. In einem der Baracken, die sie in Konzentrationslager waren, viele kennen das, brach eine Seuche von Läusen aus. Es war so schlimm, beschreibt sie in ihren Büchern. Läuse, 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 überall. Und die haben diese Läuse nicht wegbekommen. Jeder hat sich über die Läuse geärgert. Es war so schlimm. Aber eins hatte das gut. Keiner der Aufseher ist in diese Baracke der Frauen reingegangen und hat sie angerührt oder vergewaltigt, was ganz normal war. Die Läuse waren im Plan Gottes. Kennst du die Läuse in deinem Leben? Sie sind im Plan Gottes. Und manchmal sind es Umstände, die uns nicht gefallen, aber die sind im Plan Gottes. Ich komme zum vierten Punkt, somit zum letzten. Wenn noch nicht alles gut ist, sind wir auch noch nicht am Ziel. Ich glaube, die Gemeinde Jesu geht auf einen Weg zu, der vielen von uns sehr schwer vorkommen wird. Es ist keine prophetische Aussage, es ist eher eine persönliche Einschätzung. Aber ich denke, wir alle können denken und wir wissen, was Dinge in unserem Leben passieren, die sind nicht einfach so. Also können wir uns heute schon darauf vorbereiten. Umstände, die wir nur schwer ertragen können, bestimmen oft Abschnitte unseres Lebens. Veränderungen bringen immer Unruhe mit sich. Ja, das stimmt. Neues verunsichert uns. Auf einmal sind Dinge anders. Zeiten, in denen es dunkel um uns ist, sind nicht angenehm für uns. Nein, das ist es nicht. Und das ist schwer. Was bedeutet das für dein und für mein Leben? Wenn du also gerade in einer Zeit unterwegs bist, wo du dich fragst, ob Gott dich vergessen hat, dann erinnere dich bitte an Josef und an Ruth. Erinnere dich bitte. Wenn noch nicht alles gut ist, sind wir noch nicht am Ziel. Das Ziel ist die ewige Heimat. unser Ziel, dein und mein Ziel, so hoffe ich, wenn du ein Kind Gottes bist und unterwegs mit Jesus, dann ist dein Ziel die Ewigkeit. Dort wollen wir hin. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen aus dem Buch von Christina Reftel. Ich habe nach dir gewonnen, sind so kleine Lebensgeschichte, Lebensweisheiten. Und das fand ich ganz interessant. Eine Geschichte beschreibt sie, ein Schiffbrüchiger. Ein Schiffbrüchiger kennen wir, ein Mensch, der einen Schiffbruch überlebt. Und das hat er tatsächlich, ist auf eine Insel gekommen, ist angeschwemmt worden, also, und war froh, dass er jetzt gerettet worden ist. Und aus dem Treibholz, was so ankam, hat er sich eine Hütte gebaut. Und er war so glücklich. Jetzt hat er eine Hütte, dort kann er sich verstecken. Nun, er wollte da irgendwie Fische angeln, hat es auch geschafft und wollte jetzt so einen rohen Fisch oder wilde Kaninchen roh zu essen, ist nicht ganz so schmackhaft, nicht? Die schmeckten dann nicht ganz so. Er wollte Feuer machen. Bis jetzt alles gut, nicht? So beschreibt sie. Und dann hat er tatsächlich es geschafft, ein Vergrößerungsglas ist irgendwie angeschwommen worden aus irgendeinem Schiffbruch und dies hat er dann angesetzt und tatsächlich das Feuer kam, aber er war unachtsam. Kurze Zeit später brennt das ganze Gras umherum, das Feuer fängt, geht weiter, die Hütte fängt Feuer und die Hütte brennt komplett ab. Schwarze Wolken ziehen hoch, alles ist verbrannt und er sitzt da und ist am Boden zerstört. Gerade gerettet, ein Funken der Hoffnung des Überlebens und alles ist zerstört. Dieser Mann legt sich am Strand hin, unterm freien Himmel, guckt nochmal in den Himmel, legt sich einfach hin, es wurde schon abends und schlief ein. Morgens steht er auf, er weckt auf von Getümmel um ihn herum. Er guckt, ist ein Schiff direkt an der Seite dieser Insel, ist ein Schiff, hat Anker gelegt und Männer kommen und rufen ihn zu. Und er sagt, wie habt ihr mich gefunden? Er sagte, wie? Wir haben deine Rauchzeichen gesehen. Wir haben deine Rauchzeichen gesehen. Dieser Mann wusste, in diesem Augenblick, so hoffe ich zumindest, dass das, was dort passiert ist, einen höheren Plan hatte. So sind es Dinge in unserem Leben, die passieren, die stehen im Plan Gottes und sind vorbereitet. Auch wenn wir das Ziel noch nicht sehen, bedeutet es nicht, dass wir da nicht hinkommen. Auch wenn du oder wir als Gemeinde Zeiten erleben werden, die uns sehr schwer scheinen werden, dann sollen wir immer wissen, dass das noch nicht das Ende ist. Das Ziel der Gemeinde Jesu und somit hoffentlich auch dein und mein Ziel ist vor Gott, ist von Gott sehr, sehr gut geplant und bis ins Detail durchgedacht. Kein Mangel an Sicherheit oder zeitliche Schwierigkeiten sollen uns davon abbringen, an die Größe und Erhabenheit Gottes zu glauben. Das Ziel vor Augen bringt uns zu Freude. Das wird uns wirklich freuen lassen. Wir werden uns freuen können. Stellen wir uns bitte mal was vor. Wenn Josef in der Zisterne, wo er in der Zisterne war, wüsste, dass nur einige Jahre später diese Brüder vor ihm knien würden, das ist ja noch halb so schlimm, und das ganze Land durch seine Hand ernährt werden würde, würde er da nicht sogar die kühle Luft der Zisterne genießen können? Wenn er gewusst hätte, ein paar Jahre später bin ich ganz woanders, dann hätte er sich vielleicht anlehnen können an der Zisterne und gesagt, oh, ist das schön kühl hier. Ja, wenn er das gewusst hätte. Aber was anderes, wenn Josef als Sklave gewusst hätte, dass er bald über das Haus Potiphas bestimmen würde, hätte er nicht die Zeit genießen können und lächelnd die Zeit abgewartet? Ja klar hätte er das. Als er im Gefängnis die stinkenden Toiletten, das habe ich jetzt so beschrieben, gereinigt hätte und mit Sicherheit hat er das machen müssen, wäre es ihm leichter gefallen, wenn er schon gewusst hätte, dass nur in ein paar Monate umgerechnet er ganz woanders sein wird. Er hätte sich freuen können in dieser Zeit. Und wie sehr hätte Ruth sich freuen können, wenn sie gewusst hätte, dass Gott sie wegen ihrer Treue und Liebe und dem festen Glauben zu Groß- oder Urgroßmutter des Königs Davids ernannt hatte. Wie sehr hätte sie sich freuen können, bei all der Entbehrung und Mühe und Not. Wie sehr können wir uns täglich freuen, wenn wir wüssten, was uns erwartet, oder? Ich habe das bewusst als Frage gestellt. Wissen wir das denn nicht? Doch, als Kinder Gottes wissen wir und dürfen wir wissen, was uns erwartet. Und deswegen dürfen wir heute hier, ganz gleich, was uns erwartet, diese Zeit genießen. Und genießen meine ich oft mit Tränen in den Augen. Aber wir dürfen wissen, wir haben eine andere Zukunft. Das, was uns erwartet, ist noch nicht da. Das kommt noch. Was weißt du von dem, was Gott dir verspricht, wenn du an seinem Wort bleibst? Was weißt du davon? Bitte, lasst uns darüber nachdenken. Was wissen wir über die Zukunft, die uns erwartet? Was weißt du von dem, was Gott dir geben möchte, wenn du an dem glaubst und festhältst und als Kind Gottes in Hingabe ein Leben lebst? Ja, Gott will uns sehr, sehr viel geben, wenn wir so leben, wie Gott uns das sagt. Gott verspricht seinen Kindern eine ewige, herrliche Zukunft mit Christus als unserem Herrn. Das ist sein Versprechen, das ist seine Architektur, das ist sein Ziel. Wenn noch nicht alles gut ist, bitte, dann sind wir auch noch nicht am Ziel und wir dürfen nicht verzweifeln. Wenn wir viele, viele Jahre für unseren Ehepartner beten, dann sind wir noch nicht am Ziel, wenn er noch nicht gläubig ist, dann beten wir weiter. Wenn unser Lebensumstand oder wenn wir noch keinen Beruf haben, das Studium funktioniert nicht oder in der Familie läuft etwas anders, dann müssten wir wissen, das ist noch nicht das Ziel. Gott hat eine höhere Bedeutung in mein und in dein Leben hineingelegt. Wir können heute aber schon vom Ziel ausgehend leben und wirken und uns nicht an vergänglichen Dingen dieses Lebens klammern. Bitte nicht. Lass uns das Ziel niemals aus den Augen verlieren. Wir können heute schon hingegeben leben und uns nicht über den Umstand unseres Lebens bei Gott jeden Tag beschweren. Das machen nämlich viele Menschen, auch Christen leider. Die stehen auf und fangen an zu jammern. Die stehen auf und sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich habe uns vorhin vorgelesen, wie gut wir es haben. Nicht das Fleisch, das nimmt kein Ende, das Brot auch nicht. Wir können immer noch in den Urlaub fahren. Wer will bitte sagen, dass es uns schlecht geht? Ich hoffe, keiner von uns. Uns geht es sehr gut. Wir können heute schon aufhören zu jammern und zu klagen. Und das sollen wir auch. Wir können heute schon leben, als wenn wir das Ziel schon kennen. Und das kennen wir. Und wenn du das nicht kennst, dann ändere das in deinem Leben. Dann lass uns das Ziel vor Augen halten, wozu Gott uns berufen hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebe als solcher und freue dich auf das Ziel mit Gott in der Ewigkeit und diene Jesus Christus voller Hingabe. Tu es bitte. Voller Aufopferung. Diene Jesus. So wie Josef sein Leben nicht hinterfragt hatte. Er hat gewartet. Er war verzweifelt manchmal. Ja, so wie Ruth. Sie hatte ein Leben in ihrem, sie musste manchmal ganz, ganz, ganz als Sklavin arbeiten, aber sie hat es getan. Voller Hingabe und Aufopferung, voller Freude können wir unser Leben leben. In der Furcht Gottes, so haben wir es in der Begrüßung gehört, als Ausdruck der Dankbarkeit für deine Errettung. Möchten wir das? Ich hoffe ja. Ich hoffe, wir möchten das. Vom Liebling zum Sklaven und doch im Willen Gottes. Ich weiß nicht, wie dein Leben abgelaufen ist bis jetzt. Vielleicht empfindest du das in deinem Leben so ähnlich. Du hast alles so wunderbar gehabt und du wurdest in deinem Verständnis zum Sklaven. Alles hat dich erdrückt. Lebensumstände waren ganz schlimm. Aber bitte lasst uns an das Höhere, an den Plan Gottes erinnern. So war es ja auch im Leben Josef. So ähnlich erlebte es Ruth, aber so war es auch im Leben von Jesus. Allerdings absolut freiwillig. Schauen wir mal. Und am Ende schließt sich ein ganz wichtiger Kreis. Jesus ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, um uns zu erretten. Er hat seine Sohnschaft freiwillig im Himmel aufgegeben. Nicht die Sohnschaft als Sohn Gottes, auf gar keinen Fall. Aber sein Platz im Himmel lesen wir in Philipper 2. Er hat es nicht festgehalten wie einen Raub, sondern ist auf die Erde gekommen, freiwillig, um als Sklave zu leben, zu dienen und zu sterben und sein Leben als Lösegeld zu geben für uns. Sein Sklavendasein hatte eine höhere Bestimmung. Und so wird auch deine Zeit, die Bedrängnis unserer Zeit, die haben immer eine höhere Bestimmung. Dein Leiden, dein Leben, dein Umstand und alles, was du erlebst, hat einen höheren Sinn, den wir manchmal nicht kennen. Aber Gott hat garantiert was damit vor. Entdecke es. Entdecke es, was Gott damit vorhat. Deine Zeiten sind manchmal vielleicht nicht angenehm. Und manchmal fehlt es uns an Baustoffen. Manchmal sehen wir das Ziel nicht von Nebel in unserem Leben. Manchmal ergreifen uns so Augenblicke, die schwer sind. Aber bitte, lasst uns das Ziel niemals aus den Augen verlieren. Vertraue Gott und deinem Herrn Jesus Christus in allen Lebenssituationen. Amen. Und nun wollen wir gemeinsam beten. Wenn jemand noch Gott danken will, dann darf er das gerne zum Ausdruck bringen im Gebet. Und ich schließe das dann gerne mit einer Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns bitte aufstehen.